willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast-Folge. Heute habe ich den Holger Schill bei mir von der ITEMIS und ganz spannendes Interview wird das wieder heute, das fühle ich schon. Und vielleicht lasse ich den Holger einfach sich selber kurz vorstellen, dass er ein bisschen was über sich und über das Unternehmen erzählt und dann starten wir direkt los. Hallo Holger, schön, dass du da bist.
Hallo Miriam. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Holger Schill von der ITEMIS AG. Bin seit 16 Jahren bei ITEMIS, eine lange, lange Zeit, kann also viel berichten. ITEMIS gibt es seit 2003, also gerade etwas über volljährig, mittlerweile schon den Kinderschuhen entsprungen. ITEMIS ist ein Softwareberatungshaus. Ich selber bin von Hause aus Informatiker. Bin auch als damals Softwareentwickler bei ITEMIS gestartet und habe mich dann weiterentwickelt oder je nachdem, wie man das sehen will, wenn man dann irgendwann ins Management geht. Ne? Und heute kümmere ich mich für ITEMIS um den Bereich Cloud and Enterprise. Cloud and Enterprise, das sagt jetzt vielleicht den einen oder anderen nichts. Letztendlich geht es um Großsysteme von Großkunden. Und wir haben unter anderem zum Beispiel einen nennenswerten Teil vom Frontend von Bahn.de gebaut. Und das war eins der größten Softwareentwicklungsprojekte Europas und wir durften dort mitmachen. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, ITEMIS hat nicht Bahn.de gebaut, sondern wir durften dabei sein. Es war eine sehr spannende Reise mit ziemlich vielen Teams und dementsprechend, ITEMIS wandelt sich immer wieder über die Jahre hinweg und das hat für mich den Anreiz gegeben, auch bei ITEMIS zu bleiben. Und meine Rolle hat sich verändert und heute darf ich verantwortlich sein für ungefähr 100 Softwareentwickler. Immer wieder spannend. Und ITEMIS ändert sich natürlich auch, was die Branchen angeht. Und die Technologie verändert sich. Und dementsprechend, es wird nicht langweilig.
Ja, super, super interessant. Da ich in meinem Angestelltenjob auch mit Softwareentwicklern zu tun habe, finde ich das super interessant, da nochmal reinzugucken und reinzuhorchen. Ich bin auf euch aufmerksam geworden und auf dich durch Empfehlung aus meinem Netzwerk. Denn da hat jemand gesagt, Mensch, frag doch mal bei der ITEMIS, die haben so ein tolles Modell, das nennt sich 4+1. Das ist mega spannend, das ist super interessant und lad den doch mal ein und lass mal drüber berichten. Und deswegen bin ich dann irgendwie zu dir gekommen, habe auch noch ein kleines, glaube ich, Video gefunden. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen. Also was ist das eigentlich, wo kommt es her, 4+1, was bedeutet es und genau, was macht das aus, was bei euch im Unternehmen?
Ja, sehr gern. 4+1. Das gibt es bei uns seit Firmengründung, weil unsere beiden Gründer, die auch heute immer noch im Vorstand der ITEMIS sitzen und den größten Anteil der Aktien halten der AG, dementsprechend immer noch sehr stark für die Firma brennen, haben von Anfang an gesagt, Fortbildung ist unser wichtigstes Gut, weil nur mit gut ausgebildeten Leuten, die auch am Ball bleiben, werden wir die Qualität liefern können mit unserem Unternehmen für unsere Kunden, die wir gerne liefern möchten. 4+1 bedeutet dementsprechend 4 Tage die Woche arbeiten wir für Softwareentwicklungsprojekte der Kunden oder interne Projekte und 1 Tag die Woche, sprich 20% der Arbeitszeit, wenden wir für Fortbildung auf. Das muss jetzt nicht so ganz stringent gelebt werden. Manchmal ist Projektstress da und man hat eben 5 Tage die Woche Projekt und holt diesen Tag irgendwann mal nach. Manche Leute machen das am Block und machen dann eine Woche lang Fortbildung. Fortbildung ist aber auch nicht so klassisch gelebt bei uns, wie man es vielleicht aus anderen Unternehmen kennt, wo man sagt, das Unternehmen zahlt mir mal eben eine Fortbildung und dann gehe ich irgendwo hin, höre eh nicht zu, aber habe einen Tag irgendwie mal was anderes gemacht. So verstehen wir 4+1 nicht. 4+1 kann sehr unterschiedlich gelebt werden und das steht und fällt halt auch mit der Person als solches. Wir geben den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht absolut vor, was sie zu tun haben, sondern wir sagen ihnen, versuche Dinge zu wählen, die dich persönlich, aber auch die Firma oder vielleicht auch dein jetziges Projekt nach vorne bringen. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass man, wenn man in einem Langzeitprojekt ist, mal über den Tellerrand guckt, sich andere Technologien anschaut, die man sich so im Projektstress halt nicht anschauen kann. Manchmal ist das Vertiefen von Technologien, die man im Projekt angewendet hat, aber vielleicht nicht vollständig verstanden hat. Und manchmal recherchiert man Dinge rund um einen Themenkomplex, der so gar nichts mit dem Projekt zu tun hat. Einfach mal für sich, um nicht immer nur Scheuklappen aufzuhaben, sondern einen Weitblick zu entwickeln. Das hat viele Vorteile, nicht nur für Itemis, weil wir als attraktiver Arbeitgeber dann gelten, sondern auch für die Mitarbeiter und auch für den Kunden. Das ist also eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Denn der Kunde als solches kriegt jemanden als Projektmitglied, der Zeit hat, sich mal mit Dingen zu beschäftigen, die man im normalen Projektstress nicht hinbekommt. Der Kunde hat eventuell den Vorteil, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, er möchte sich noch was angucken oder sie möchte sich was angucken, was mit dem Projekt zu tun hat, aber vom Kunden so unmittelbar eigentlich nicht bezahlt werden würde, weil es nicht so wahnsinnig wichtig ist, aber eigentlich einen großen Vorteil darbietet. Und wir als Itemis haben natürlich den Vorteil, dass wir die Zeit nutzen können, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen auf neue Projekte vorzubereiten.
Ja.
Und zu sagen, hey, der Trend geht und die Richtung, lass uns doch mal das und das angucken.
Ja.
Also das ist das normale Vorgehen. Jetzt gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die möchten sich ganz gerne mit einer Teamkonstellation beschäftigen, weil sie es sehr stark präferieren, in Entwicklerteams zu arbeiten. So ein Entwicklerteam, das brauche ich Softwareentwickler nicht erzählen, aber viele andere verstehen das nicht. Ein Team, das sich schon lange kennt, wo Kriege ausgefochten sind, wo Prozesse etabliert sind, wo über alles schon mal gesprochen worden ist, ist so viel mehr produktiv als alles andere. Und dementsprechend möchten natürlich unsere Mitarbeiter in solchen Teams arbeiten und wir nutzen die Plus-1-Zeit mit internen Projekten, mit interessanten technologischen Aufgaben, um zusammenzuwachsen als Team. Und wenn das dann irgendwann soweit ist, dann bieten wir unseren Kunden auch komplette Entwicklungsteams an, wo der Kunde die komplette Kennenlernphase skippen kann, wo man einfach sagen kann, wir fangen an, jetzt.
Ja.
Das spart Zeit und das Team ist sehr effizient. Und der Witz ist, das mag sich so anhören, das ist nur ein Vorteil für uns und den Kunden. Nein, auch für den Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter hat richtig Bock, mit anderen zusammenzuarbeiten, die in die gleiche Richtung arbeiten und wo man quasi sich auch nicht verstecken muss. Man weiß ganz genau, wie man mit Leuten reden darf, wie man Kritik üben darf. Da gibt es keine Missverständnisse mehr. Das ist einfach nur ein sehr, sehr gutes Herangehen.
Ja.
Und das erste ist quasi Selbststudium. Das zweite ist in Teams arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch Lerngruppen. So, dann gibt es Leute, die machen beispielsweise Technologien im Frontend schon seit ewigen Jahren und andere möchten da sich dahin entwickeln. Dann finden die sich in der Plus-1-Zeit zusammen und lernen voneinander. Und manchmal macht es dann auch Sinn, dass jemand, der das noch gar nicht gemacht hat, mit einem frischen Blick drauf guckt und vielleicht dem Senior auch nochmal erklärt, dass das, was er seit Jahren so denkt, nicht so ganz richtig ist. Und wir erleben immer wieder, dass unsere Kunden, auch wenn sie anfänglich immer nur Senioren von uns wollen, auf einmal total geflasht sind, dass so ein Junior, der von der Universität kommt und noch eine Flamme über dem Kopf hat, dass der ganz anders performt als jemand, der das vielleicht schon seit 15, 20 Jahren macht. Ne?
Ja. Ja. Also das hätte ich jetzt zum Beispiel eben auch gefragt. Wie transferiert ihr diese Dinge, die dort gelernt werden und sich Wissen angeeignet wird? Ne? Also gibt es da Formate, wo zum einen sich eben ausgetauscht wird über das, was man gelernt hat und du hast gerade von solchen Gruppen berichtet, wo dann mal jemand aus dem Frontend jemand anders reinschauen lässt. Also für mich klingt das so nach Gildenformaten irgendwie. Oder habt ihr auch Formate, wo man dann zum Beispiel, wenn man sich jetzt mit innovativen Technologien beschäftigt, wo man auch dann dieses Wissen über Innovation mit einbringen kann? Also irgendwelche Formate, wo man selber eine Idee mit einbringen kann, aus der vielleicht was entstehen wird. So. Was habt ihr da? Vielleicht kannst du so ein paar Sachen nennen.
Gerne. Wir haben ein Vortragsformat. Das nennt sich bei uns Vortragsfrühstück. Die ursprüngliche Idee war mal vor Corona, dass wir alle zusammensitzen in einem Raum, zusammen frühstücken und vorne werden Vorträge gehalten zu den Themen, mit denen sich Menschen beschäftigt haben in ihrer Plus-1-Zeit oder auch in den Projekten. Und mittlerweile ist es so, dass es ein Remote-Format geworden ist, wo Teile von Itemis sich zusammenfinden zum Frühstück. Also ein zwangloses Miteinander. Ich habe vorher so eine halbe Stunde Slot, wo ich einmal zur Lage der Nation ein bisschen was erzähle und danach gibt es das Vortragsformat, wo jeder 20, 30 Minuten mal was erzählen darf. Es sind sehr unterschiedliche Dinge. Wie gesagt, manchmal völlig abgefahren. Da hat irgendjemand was gebaut mit AI und auf einmal können wir komplette Versionskontrollsysteme durch ein KI-Modell befragen. Also völlig abgefahrene Sachen. Und das machen die Mitarbeiter nicht, weil wir denen gesagt haben, mach das mal. Sondern die haben sich gesagt, hey, das finde ich total spannend. Und ich glaube, das ist wertvoll für uns. Dann besprechen die das einmal mit ihrem Vorgesetzten. Wenn der dann sagt, ja, das finde ich auch sinnvoll, dann wird das gemacht. Und dementsprechend ist so ein Vortragsformat sehr spannend, weil selbst ich vorher nicht weiß, was da kommt. Also natürlich reichen die Leute vorher den Vortrag ein, aber es ist vielleicht eine Woche vorher. Aber es ist nicht gesteuert. Und manchmal ist es auch ganz gut, dass man Dinge nicht so steuert. Denn kann ja auch sein, dass wir aus dem Management den Weitblick verloren haben. Aber unsere Mitarbeiter nicht. Und dementsprechend muss man sich alles mal antun. Manchmal ist das auch in Eimer gegriffen. Ja, es ist selten, aber manchmal ist das so. Damit meine ich nicht, dass es Mist ist, sondern das ist nichts, wo jetzt jemand anders großartig Interesse für zeigt. Wir haben zum Beispiel auch Mitarbeiter, die sind sehr, sehr gut in Mathematik und stehen darauf, irgendwelche formalen Beweise zu führen. Und hin und wieder wird uns dann auch sowas mal vorgeführt. Und natürlich schlafen dabei viele ein. Und trotzdem erlauben wir das, weil es wiederum 10% gibt, die das toll finden. Und dann, warum nicht? Also am Ende des Tages machen wir ja nichts kaputt. Und wir haben ja auch schon für Kunden formale Beweise führen müssen. Denn wenn man sich beispielsweise sowas vorstellt wie eine Airbag-Steuerung oder so, das wäre schon gut, wenn die funktioniert, wenn man irgendwo gegenfährt. Und dementsprechend muss man das mathematisch nachweisen. Und schon wissen wir wieder, es gibt einen Anwendungsfall dafür.
Das heißt, ihr habt einfach dieses Format und es ist relativ spontan, was da für Themen kommen. Und man kann dann einfach zuhören. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt nicht so das, was ich mir irgendwie heute antun möchte, weil mein Kopf irgendwie schon voll ist, dann kann man halt auch wieder so sich rausziehen. Ne? Also es ist einfach... Es existiert und es ist ein fortlaufendes Format, wo immer wieder neue spannende Themen präsentiert werden.
Genau, wir haben uns darauf geeinigt, dass die erste halbe Stunde nicht optional ist.
Okay.
Denn da gibt es halt ein paar Informationen, die jeden interessieren sollten. Gilt natürlich nicht für die Leute, die Urlaub haben oder krank sind, natürlich nicht. Aber für alle anderen wäre es schon schön, wenn sie teilnehmen. Wir gucken da jetzt nicht nach oder kontrollieren das, sondern gehen davon aus, dass jeder, der da Interesse hat, dazukommt. Und danach ist dieser Teil freiwillig. Das heißt, wenn jemand kein Interesse daran hat, sondern sich lieber mit anderen Dingen beschäftigen möchte, dann ist das völlig fein. Also wir machen da keine Vorschriften.
Also das heißt, das ist zum Beispiel ein Format, wo Lernen sichtbar wird. Ne? Also wo das, was in der Plus-1-Zeit geschieht, irgendwie sichtbar wird, was jetzt den Lernteil betrifft. Ne? Das Teambuilding oder die Teamformung ist ja vielleicht dann, genau, in anderen Formaten wird die sichtbar. Und du hast gerade auch schon was erwähnt zu deinem Lage der Nation-Format. Ja, das fand ich interessant. Und wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie ihr Führung versteht bei der ITMS. Das hat mich ein bisschen schon beeindruckt, weil allein die Zeit, die du in Information und Mitarbeiterbindung steckst, fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Also du hast ein bisschen was erzählt, ne, dass du das so als Hausmeister-Job verstehst, dass du sagst, man sollte Werte vorleben und so weiter. Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben. Es klingt wirklich interessant, dass ihr euch da Gedanken gemacht habt und eben auch verstanden habt, wie Führung sein muss, damit sie gut funktioniert und Mitarbeiter gut betreut sind.
Sehr gern. Bei ITMS wird Führung meiner Meinung nach ein wenig anders verstanden, als ich es von anderen Unternehmen kenne.
Ja.
Das zieht sich durch die komplette Organisation, inklusive Vorstand. Unser Vorstandsvorsitzender verhält sich nicht anders als ich, was Führung angeht. Das finde ich sehr charmant und ich habe auch viel von ihm gelernt. Und Informationen, natürlich, die müssen verteilt werden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Kommunikation im Unternehmen ist unfassbar wichtig. Und du sagtest eben gerade, ich verwende viel Zeit darauf. Ja, man kann da gar nicht genug Zeit drauf verwenden. Und für manche ist es zu viel, für andere ist es zu wenig. Deswegen machen wir es ja nicht verpflichtend, dass sich das jeder anhören muss. Aber ich mache das beispielsweise in Hamburg jede Woche. 10 Minuten Ich bereite mich darauf nicht vor, weil ich einfach nur darüber berichte, was die Woche über so passiert ist. Und das sollte man eigentlich aus der Hüfte schießen können. Und jedes Quartal machen wir unseren Themis Broadcast. Da geht es durch die ganze Firma. Da berichtet der Vorstand, da berichten alle Abteilungen. Und natürlich dürfen auch einzelne Entwickler mal was berichten, wenn sie das möchten. Sie melden sich vorher an, kriegen einen 7-Minuten-Slot. Länger sind die nicht.
Okay.
Und dann darf man darüber reden. Ich persönlich, wenn ich sage, ich rede über die Lage der Nation, rede in der Regel über Projektchancen, über Unterschriften, die wir bekommen haben für neue Verträge, neue Projekte, spannende Kunden, mit denen wir gesprochen haben, eventuell auch mal Budgetkürzungen. In der heutigen Zeit ist das ja leider auch Realität.
Ja.
Und die Mitarbeiter sind darüber informiert. Die wissen ganz genau, was bei uns los ist und können sich dementsprechend dort ein Bild machen. Oftmals rede ich auch über ungelegte Eier, weil ich nicht der Meinung bin, dass man das nicht darf. Also sage ich den Leuten auch, da und da köchelt was, kann sein, oder da und da sehen wir irgendwie ein Problem kommen. Vollständige Transparenz, die Leute wissen genau Bescheid. Wir reden auch in schwierigen Zeiten über alles und dementsprechend wissen die Leute, woran sie sind. Und das finde ich unfassbar wichtig. Das macht der Vorstand mit mir und meinen Kollegen, genauso wie ich das mit meinen Kollegen mache. Und wir versuchen da so viel Informationen, wie es überhaupt nur gibt, zu verbreiten, sodass jeder Mitarbeiter dort jederzeit Kenntnis hat, wie es im Unternehmen geht und dort kein Informationsvakuum entsteht. Und es ist auch sehr wichtig, selbst zu netzwerken. Ich selber bin jetzt für eine ganze Menge Standorte verantwortlich, nicht direkt, aber ich habe Mitarbeiter, die das machen an den jeweiligen Standorten. In Hamburg mache ich das selbst. Und in Hamburg, wie gesagt, habe ich dieses Format eingeführt, 10 Minuten jede Woche. Meine Kollegen machen das wiederum ein bisschen anders. Das ist auch völlig in Ordnung.
Ja.
Und ich versuche in regelmäßigen Abständen in alle Filialen zu gehen und dort auch nochmal mit den Leuten Zeit zu verbringen.
Ja.
Einfach direkt mal zu besprechen, wie Dinge so stehen.
Ja.
Wir verstehen uns bei ITMS natürlich so, dass wir Hierarchien einhalten wollen.
Ja.
Aber wenn es Redebedarf gibt, dann gilt das erstmal nicht mehr. Denn manchmal ist es notwendig, dass man direkt miteinander spricht. Und natürlich wird dann wiederum alles in vernünftigen Wegen durch die vernünftigen Prozesse abgebildet. Aber wie gesagt, Informationen kann man gar nicht genug austauschen. Und das machen wir eben so gut wie es geht auch lokal, nicht nur remote. Aber es ist schon eine ganz schöne Fahrerei, wenn man durch ganz Deutschland muss.
Ja.
So auch gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir wieder viele Vertriebsgespräche haben, versuche ich auch an den Standorten mal vorbeizuschauen. Letzte Woche war ich in Stuttgart, die Woche davor in München, zwischendurch mal in Hannover und Hamburg. Und ja, man kommt viel rum, aber ich finde das auch gut. Ja? Ganz im Gegensatz zu der Corona-Zeit, wo man alles nur remote gemacht hat, ist das jetzt wieder das neue Ding. Klar kommt nicht jeder ins Büro, muss ja auch nicht. Die Zeiten haben sich gewandelt. Und wer glaubt, dass man die Leute wieder zurück ins Büro holen kann, hat, glaube ich, den Trend verpennt. Bei uns machen wir das halt ein bisschen anders. Darüber können wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen sprechen, wie man Leute dazu motiviert, wieder ins Büro zu kommen. Aber auch für Kommunikation, die Leute kommen dann gerne. Und dann gehen wir was zusammen essen oder setzen uns beim Kaffee mal zusammen und reden eine Runde. Und mein Alltag ist tatsächlich hauptsächlich reden, telefonieren und E-Mails schreiben.
Das ist echt krass beeindruckend, fand ich, so im Vorgespräch. Ne? Also was würdest du sagen, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit verbringst du mit, ich sage jetzt große Überschrift, Mitarbeiterbindung?
Mitarbeiterbindung würde ich sagen so 50-60%.
Okay.
Und der Rest ist Vertrieb und alles, was rund um Projekte, Controlling etc. Aber tatsächlich mehr Zeit Mitarbeiterbindung und Kommunikation als der Rest.
Klingt so, ne?
Also ich kann mich bisher nicht erinnern, dass wir eine großartige Fluktuation haben. Und ich glaube, dass man das nur hinbekommt, wenn man das so macht, wie wir es tun. Es gibt viele andere Unternehmen, wo in den Softwareentwicklungsprojekten wahnsinnig viel an Bewegung drin ist, weil Leute kommen und gehen.
Ja.
Das haben wir nicht. Und ich selber nutze das auch, wenn ich mit dem Kunden spreche und sage, wenn ihr Stabilität wollt, müsst ihr mit uns arbeiten, denn wir haben stabile Entwicklerteams, wo ihr keinen Know-how verliert etc. Und das ist auch für die Mitarbeiter wichtig. Ich meine, wir suchen uns die Leute auch danach aus, ob sie zu uns passen. Und zu uns passen bedeutet nicht nur, das sind die besten Informatiker, die man für Geld kriegen kann, dass sie günstig sind oder sonst irgendwas, sondern dass sie wirklich zu uns passen, vom Mindset her. Und wir nennen das Ganze Ethemiker sein. Es gibt sogar einen Leitfaden, How to be an Ethemiker.
Okay.
Und da steht quasi drin, was für Werte wir haben und wofür wir stehen und wie wir arbeiten, etc., etc. Und das hat man nach all den Jahren im Gefühl, ob jemand zu einem passt. Natürlich haben wir da auch schon ein paar Mal einen Fehltritt gemacht.
Ja.
Passiert, dann hat man auch ein bisschen Fluktuation. Aber die Leute, die von Anfang an zu uns gepasst haben, die meisten davon sind heute immer noch da. Wir haben Mitarbeiter, die sind seit erster Stunde bei Ethemis und die sind heute immer noch da.
Ja.
Und das ist mittlerweile ja über 20 Jahre. Und wer bleibt schon 20 Jahre in der Tech-Firma? Das heißt, es ist immer noch interessant. Und offensichtlich hat ihn niemand oder sie niemand verärgert, sodass man halt das Gefühl hat, dass man gehen muss.
Genau, und man hat das Gefühl, man kann sich auch im Unternehmen weiterentwickeln, ne? Weil das ist ja oft ein Grund, warum man dann geht, weil man keine Entwicklungschance mehr hat sozusagen. Ja.
Wir haben vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren, haben wir die Firma mal umstrukturiert und haben uns von Standorten hin zu Themen entwickelt. Und deshalb bin ich jetzt auch verantwortlich für Cloud and Enterprise und nicht nur für Hamburg, sondern für viele Standorte. Und das Gleiche gilt auch für andere Bereiche bei uns, wo wir uns beispielsweise um AI oder andere Hype-Themen kümmern oder eben auch um modellgetriebene Softwareentwicklung, Low-Code-Ansätze etc. Das sind halt dann auch Themengebiete, die von einzelnen Personen verantwortet werden. Und im Zuge dieser Umstrukturierung haben wir es geschafft, dass wir dieses Kostenstellendenken nicht mehr haben. So, das ist alles eins, eine Firma. Durch alle Standorte hinweg. Und das hat auch viel dazu geführt, dass wir viel Austausch haben zwischen den einzelnen Standorten. Weil Projekte auf einmal nicht mehr standortzentriert sind, sondern die sind über Standortgrenzen hinweg. Es ist durch Corona ja auch sehr viel einfacher geworden. Wie gesagt, die Umstrukturierung hat vor 3 Jahren stattgefunden, da waren wir mitten in der Corona-Krise.
Ja. Ja.
Und dementsprechend, da wurde auf einmal Remote-Arbeit so einfach und normal. Und wir haben Leute eingestellt, die habe ich, also teilweise habe ich die jahrelang gar nicht persönlich gesehen.
Ja, spannend, ja.
Und mit diesen Situationen muss man ja umgehen lernen. Und das sind auf einmal ganz andere Herausforderungen. Wie kriege ich denn Leute dazu, dass die funktionieren, wenn sie im Homeoffice sind? Wenn die im Büro sind, kann ich die mal beiseite nehmen. Was brauche ich denn für neue Formate, damit ich die Leute auch im Homeoffice bespaßen kann?
Ja.
Wie kriege ich denn mit, wenn jemand frustriert ist, ohne dass ich ihn an der Kaffeemaschine treffe?
Ja.
Und da haben wir unterschiedlichste Formate ausprobiert. Und das, was sich tatsächlich am Ende etabliert hat, ist, es nennt sich, weiß ich gar nicht, wie ich den Namen sagen darf, ist ja letztendlich ein Produkt, das man kaufen kann. Ich sag's einfach, ja, es ist Work Adventure. Klingt verrückt. Das ist wie so ein Spiel. Man spielt das im Browser und kann sich selbst ein Office designen. Man kann von einem Office ins andere rübergehen. Und dort sitzen dann Leute an Schreibtischen. Oder sie sind zusammen im Meetingraum oder sie sind zusammen in der Küche oder sie sitzen irgendwo rum und entspannen. Und dementsprechend sieht man, was derjenige gerade macht. Man kann auch in Quiet Zones gehen, wo man nicht gestört werden will, aber ansonsten ist es so, man geht zu einem Kollegen hin und dann geht automatisch eine Videokonferenz auf. Man kann sich dagegen gar nicht wehren.
Ich kenne Gathertown, das ist auch witzig, aber es ist wahrscheinlich so ähnlich gestaltet, ne? Also eine Abbildung von Präsenzräumlichkeiten in einem virtuellen Format, das dann einfach da so eine Art Bürogefühl entsteht, sozusagen. Ohne VR oder so. Da gibt es ja nochmal andere Dinge, wo man in virtuellen Räumen mit Avataren und so. Interessant. Also das hätte ich, also du bist da gerade schon im ganz spannenden Thema drin. Das eine, wo wir vielleicht danach nochmal reingehen, ist so das Thema Onboarding. Also wie macht ihr das, dass ihr rauskriegt, ob jemand einen Ethemiker werden kann oder Ethemis, genau. Und wie integriert ihr 100% Remote Worker, beziehungsweise wie schafft ihr es da, die Mitarbeiterbindung aufrechtzuerhalten? Weil das ist ein Thema, das beschäftigt gerade sehr, sehr viele Unternehmen. Und neben denen, die dann wieder zurückrudern oder sagen, bei uns darf man maximal 40% Homeoffice machen und 60% muss man anwesend sein. Also da gibt es ja wirklich auch klare Regelungen. Wie gestaltet ihr das, beziehungsweise wie macht ihr das auch gerade in hybriden Teams? Ne? Also wenn ein Teil der Leute quasi sich vielleicht sogar regelmäßig vor Ort sieht und ein Teil dann nur remote im Team dabei ist oder sind all eure Teams, sage ich mal, remote first aufgestellt und das Büro ist dann das Add-on, um einfach nochmal, sage ich mal, physisch so ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Das würde mich mal interessieren. Das finde ich total spannend, wie ihr das gestaltet.
Fangen wir mal mit dem Onboarding an. Bei uns beginnt das Onboarding quasi schon vor dem ersten Arbeitstag. Das heißt, wir haben Buddies und Mentoren bei eTemis. Und jemand, der sich als Buddy versteht, kümmert sich um einen Neuankömmling schon bevor derjenige seinen ersten Arbeitstag hat. Dann wird Hardware dahin geschickt, dann wird geguckt, dass derjenige, wenn er denn möchte, vorher schon mal die Hardware einrichten kann. Natürlich dürfen wir den Kollegen und Kolleginnen, die neu kommen, noch keine Zugriff auf die Systeme geben, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht schon mit dem Rechner beschäftigen kann. Dann entstehen halt schon Gespräche vorab. Man spricht auch ein bisschen über die Lebenssituation. Natürlich muss da niemand alles kundgeben, aber viele wollen das auch gerne, darüber zu sprechen. Also der Buddy ist quasi derjenige, der auf der menschlichen Ebene versucht, jemanden abzuholen. Der Mentor tritt dann erst in Erscheinung, wenn es darum geht, dass jemand den ersten Tag hat. Der Mentor nimmt jemanden an die Hand und geleitet ihn durch die Prozesse bei eTemis und auch natürlich in Richtung erstes Projekt. Dann haben wir natürlich auch den klassischen Vorgesetzten, der nicht zwangsläufig der Mentor sein muss, der sich dann darum kümmert, dass derjenige weiß, mit welchen Systemen er was tun muss, Zeiterfassung etc. Eigentlich haben wir ja Vertrauensarbeitszeit, aber vielen Dank Deutschland, mittlerweile muss man das ja anders machen und man muss wieder alles eintragen. Die Mitarbeiter fühlen sich ein Stück weit damit sicherlich nicht so glücklich, aber wir sind gezwungen, das zu tun aus gesetzlichen Gründen, um eben auch auf Leute aufzupassen, keine Überstunden zu produzieren etc. Ja, auf jeden Fall erklären wir den Leuten, wie das alles so läuft bei uns. Und natürlich versuchen wir, einen Tag zu bauen, der nennt sich dann Onboarding Day oder ja, es sind eigentlich mehrere Tage, zwei am Stück, wo alle neuen Mitarbeiter in einen Standort von eTemis kommen. In letzter Zeit war das oft Hamburg, das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Wir haben das jetzt mal eine Zeit lang in Hamburg gemacht, weil wir da halt viel Platz haben und ein sehr schönes neues Büro. Da läuft das wie folgt ab. Die Leute kommen aus aller Herrgottländer an. Teilweise kommen die aus Italien, Spanien, Griechenland, sonst woher. Alle kommen nach Hamburg. Natürlich auch viele aus Deutschland, auch aus Hamburg. Ne? Also nicht falsch verstehen, nicht alle kommen von sonst woher. Und dann finden die sich alle zusammen am ersten Tag, packen ihren Rechner aus. Der sollte bis dahin schon eingerichtet sein. Dann können sie sich erst mal mit unserem WLAN auseinandersetzen etc., können durch die Räumlichkeiten laufen, lernen die Leute vor Ort kennen. Dann gibt es am Abend, wir verbinden das immer mit unserem Standortabend in Hamburg, wo wir sowieso dann am Donnerstagabend miteinander Zeit verbringen, vielleicht einen Film zusammenschauen oder was spielen oder sonstiges. Da kommen die Leute dann einfach dazu. Und dann finden die automatisch Zugang zu den Leuten, die am Standort eh da sind. Am zweiten Tag nehmen wir uns einen halben bis dreiviertel Tag Zeit, um den Leuten zu erzählen, wie eTemis so ist, wie wir Dinge tun, was für Werte wir haben. Teilweise machen wir da auch ein paar Spaß-Events draus, wo unser Jesse, unser Feelgood-Manager in Hamburg, auch die Leute durch die Hamburger Innenstadt geleitet und die Wahrzeichen zeigt und so. Einfach nur, um zusammen mal ein bisschen Zeit zu verbringen und sich zusammen zu entwickeln. Und nach Abschluss dieser zwei Tage fahren die Kollegen und Kolleginnen dann wieder in ihre Standorte oder zu sich nach Hause. Aber man hat sich halt schon mal gesehen und viele von den schon etablierten eTemikern kennen die neuen Leute. Das heißt, man redet nicht nur mit Bildern auf Slack oder in anderen Kommunikationsmedien, sondern man kennt die Leute tatsächlich auch in der Situation, die ein bisschen ausgelassener ist als die normale berufliche Situation. Das macht eine Menge im Kopf, das heißt, man hat schon an den ersten zwei Tagen deutlich mehr Zusammengehörigkeitsgefühl als einfach nur beim Remote-Onboarding. Tja, und von da ab ist es dann ein Stück weit harte Arbeit, die Leute, die auch gerade remote arbeiten, an die Firma zu binden vor dem ersten Projekt. Warum ist das unterschiedlich vor dem ersten Projekt und warum ist es dann anders ab dem ersten Projekt? Ganz einfach. Vor dem ersten Projekt gibt es kein Team, in dem man die ganze Zeit versucht zu funktionieren, in dem man sich sowieso austauscht, sondern man ist erstmal alleine. Und man hat seinen Mentor und seinen Buddy, aber die haben natürlich auch nicht den ganzen Tag Zeit, sich mit jemandem zu unterhalten. Also muss man vernünftige Aufgaben schnüren und von Zeit zu Zeit dann hoffentlich regelmäßig miteinander sich austauschen, um zu gucken, wie weit stehen wir denn. Dann kommen irgendwann die ersten Projektgespräche, wo der Kunde dann jemanden kennenlernen möchte. Auch da muss man jemanden vorbereiten. Wenn das alte Hasen sind, kann es sein, die das alle schon können. Vielleicht sind das auch mal Berufsanfänger, da muss man ein bisschen mehr Zeit reinstecken, sodass die Kollegen und Kolleginnen sich auch gut abgeholt fühlen. Und manchmal dauert das ja auch ein bisschen bis zum ersten Projekt. Ja. Manchmal sind das 1-2 Monate. Das ist natürlich niemals so gewollt. Aber wir wollen natürlich auch den Leuten Zeit geben, erstmal bei uns anzuwachsen. Itemis ist halt keine Firma, die Leute ab Tag 1 ins kalte Wasser schmeißt, sondern wir warten erstmal ab, bis jemand sich, bis er angekommen ist oder sie angekommen ist, bis man sagen kann, hey, ich bin jetzt bereit fürs erste Projekt. Alles, was ich brauche, habe ich mir drauf geschafft. Ich bin soweit. Und dann geht es ins erste Projekt. Von da ab ist Kommunikation ganz einfach, weil in den Projektteams sowieso den ganzen Tag kommuniziert wird. Und dann ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach da, weil man sowieso den ganzen Tag miteinander spricht. Das sind halt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und ja, wir haben auch schon Leute verloren in den ersten 2 Monaten, weil wir es anscheinend nicht gut genug gemacht haben oder es von der Person her anders erwartet worden ist. Ja. Also haben wir auch viel dazugelernt. Ich will auch nicht sagen, dass wir das jetzt perfekt können. Und das kommt auch sehr stark auf die einzelne Person drauf an, ob das funktioniert, was wir da machen. Bei manchen Leuten ist es halt so, die möchten gerne den ganzen Tag irgendwie kommunizieren. Für sowas haben wir Kaffee-Calls und was nicht alles. Ich persönlich kann das immer gar nicht nachvollziehen, weil ich mich sowieso den ganzen Tag unterhalte und eigentlich ganz froh bin, wenn ich mal meine Ruhe habe. Aber für andere Kollegen ist das einfach anders und das muss man einfach akzeptieren. Und dementsprechend nicht belächeln und sagen, ja gut, dann wirst du ja wohl hinkriegen, dich mal zum Kaffee irgendwo zu verabreden. Ja. Nein, man muss dafür ein Format schaffen, dass das klappt. Und das haben wir dann durch Work Adventure, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Nur, da das natürlich auch nicht verpflichtend ist, dass jetzt jeder ein Work Adventure ist, sondern das von Team zu Team sehr unterschiedlich ist, funktioniert das auch nur so lala. Ne? Also, wenn nicht alle da sind, wie soll das dann funktionieren?
Ja, aber habt ihr auch hybride Teams, also sage ich mal Leute an einem Standort, die sich tatsächlich auch physisch sehen und Teile von dem Team sind dann remote oder versucht ihr schon da eher auf ein Format zu setzen, weil das natürlich immer eine besondere Herausforderung ist. Ja, also wenn Teile im Büro sitzen, zusammenarbeiten und ein Teil des Teams aber nur remote dabei ist, ist das also aus meiner Erfahrung her für ein Teamgefühl, für eine Teambildung immer besonders herausfordernd, weil natürlich diese Gespräche im Büro die Online-Worker nicht wirklich so mitbekommen und auch die Kaffeeküchengespräche natürlich nicht. Ich glaube, ihr habt da auch noch keine 100%ige Lösung. Ne? Und keiner, glaube ich, diese Unternehmen da draußen hat dafür schon eine Lösung, weil das sind Dinge, die einfach mit der Corona-Zeit eigentlich erst so richtig entstanden sind. Aber genau, wie macht ihr das? Also habt ihr dann doch schon eher, sage ich mal, remote Arbeit bei so Projekten oder gibt es auch Teams, die wirklich eher so vor Ort zusammenarbeiten?
Sowohl als auch. Idealtypisch möchten wir es natürlich so gerne gestalten, dass es reine Remote-Teams sind oder reine Vor-Ort-Teams. Aber die Realität zeigt einem dann immer, dass das nicht funktioniert. Dementsprechend haben wir natürlich auch hybride Teams. Und ja, das funktioniert nur mit viel Disziplin. Deshalb haben wir in jedem Team einen Agile Coach mit dabei, der darauf achtet, dass das ausgewogen ist. Remote first ist also quasi der Ansatz. Selbst wenn man zusammen in einem Raum sitzt, ist das Meeting remote, sodass niemand ausgeschlossen wird. Natürlich geht man dann zusammen zur Kaffeemaschine und unterhält sich auf einmal über Dinge, wo jemand anders nicht mit dabei ist. Ja. Das ist ein Problem, ganz klar. Aber wenn man mich so fragt, ist das Idealtypische, ein Team sitzt zusammen in einem Raum. Und für jedes Team haben wir einen extra Besprechungsraum, sodass es kein Gerangel gibt um Besprechungsräume. Und wenn jemand mal irgendwie telefonieren muss, dann geht man raus. Man telefoniert nicht im Raum. Im Raum ist eine Quiet Zone. Man geht halt dann raus zum Telefonieren. Oder alle sind sich einig, dass jetzt getratscht wird. Dann darf man das. Aber es ist halt sehr problematisch, dass wenn man mit 4-5 Leuten in einem Raum sitzt und einer telefoniert, das reißt alle anderen aus der Konzentration raus. Und bei rein und Remote-Teams ist es dann auch wieder relativ einfach. denn dort gibt es dann regelmäßige Termine, wo man sich zusammenfindet. Man pairt remote, das geht auch mittlerweile sehr gut. Es gibt viele, viele Softwarelösungen, die es vor Corona nicht gegeben hat. Auf einmal gibt es sie und auf einmal ist alles ganz einfach.
Mhm. Ja.
Da hat sich schon viel bewegt zum Positiven.
Ja.
Leider sehen das ja viele Unternehmen nicht. Und leider gibt es viele klassische Manager, die glauben, weil sie gerne im Büro sind und sonst nicht arbeiten können, muss das auch für jeden anderen gelten. Das ist Quatsch. Ich gehe auch gerne ins Büro. Ich bin auch jetzt gerade im Büro, obwohl ich es nicht müsste. Aber warum? Ich habe hier meine Ruhe. Deswegen gehe ich ins Büro. Ich erwarte aber nicht, dass meine Kollegen hier sind, weil die haben zu Hause auch ihre Ruhe. Die haben vielleicht keine kleinen Kinder, die sie terrorisieren. Und dementsprechend gehen die auch gerne an ihren heimischen Schreibtisch und können den Weg vom Bett abkürzen, sind 5 Minuten nach dem aus dem Bett aufstehen am Schreibtisch und können arbeiten. Ich brauche 1 Stunde. Dementsprechend, das ist Lebenszeit, die da flöten geht. Und für viele Leute, die eine lange Anfahrt haben, ist das die Hölle. Ja, vor Corona haben das alle irgendwie mitgemacht und haben sich gedacht, ja, das ist wohl normal. Und heute nach Corona weiß man, das muss so nicht sein.
Ja.
Und natürlich ist es immer schön, wenn man alle irgendwie vor Ort hat, ganz anderes Gefühl. Aber wenn das bedeutet, dass die Lebensqualität steigt bei den Mitarbeitern und dass darunter die Arbeit nicht leidet, weil man mittlerweile etablierte Prozesse hat, wie man remote zusammenarbeitet. Und das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, ne?
Ja,
wenn man weiß, da sitzt jemand nicht den ganzen Tag irgendwie vorm Fernseher, anstatt zu arbeiten und ich sehe das nicht, das ist natürlich ein Problem. Und ich glaube, das haben wir einfach nicht. Die Leute sind so diszipliniert, dass das einfach nicht passiert. Wir werden das auch nicht kontrollieren, in keinster Weise. Aber ich glaube daran, dass das niemand macht. Da würde ich auch meine Hand für ins Feuer legen.
Ja, naja gut, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass solche Bedürfnisse eher daraus rühren, dass man schicke Büroräume gestaltet hat, die dann aber eben leer stehen. Und das ist natürlich ganz unschön. Also dann soll man doch den Open Space, den schicken Bereich, der jetzt neu ist, einfach irgendwie mit Leben füllen. Und deswegen sollen halt ein paar Leute wieder zurückkommen. Aber ist auch nur eine Theorie, die man darauf stellen kann.
Mit Zwang geht das halt nicht. Also du sagtest eben gerade, tolles Büro, Open Space etc. Das sind alles Motivationsfaktoren, die man an den Tag legen kann, um den Leuten es schmackhaft zu machen, ins Büro zu gehen. Machen wir auch. Wir haben vor Corona große Flächen angemietet, die haben wir heute immer noch angemietet. Und das Büro ist an nicht allen Tagen, aber an vielen Tagen relativ voll. Und das, obwohl niemand dazu gegängelt wird, ins Büro zu gehen. Die Entwicklerteams übrigens, die sowieso komplett zusammen lokal arbeiten, die kommen jeden Tag ins Büro und niemand hat ihnen das gesagt, dass sie es müssen. Das heißt also, hat man den Motivationsfaktor, ins Büro zu kommen, weil es schön ist.
Ja,
und weil man die Leute mag, mit denen man zusammenarbeitet. Und dann vielleicht sich auch noch jemand wie unser Jesse in Vollzeit darum bemüht, den Leuten es so attraktiv wie überhaupt nur möglich zu machen, im Büro zu sein, dann hat man gewonnen. Ne? Und das machen halt viele große Unternehmen nicht. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit von einem Unternehmen wahrgenommen, dass man jetzt wieder 3 Tage vor Ort arbeiten will. Und dann ist den Leuten völlig egal, dass der eine in München sitzt und der andere in Norddeutschland.
Ja.
Und das muss trotzdem passieren mit der Brechstange.
Ja.
Was passiert? Die Leute kündigen.
Ja.
Es ist immer noch ein Arbeitnehmermarkt. Noch. Ja, ich weiß ja nicht, was demnächst passiert. Momentan hört man ja viele Horrorstories. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute sich, wenn sie gut sind, die Arbeitgeber aussuchen können.
Ja.
Warum bin ich denn so ignorant und glaube, dass ich Leute binden kann, wenn ich so imperativ führe? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, das ist spannend, super spannend. Da frage ich mich jetzt auch, habt ihr denn, also zum einen habt ihr wahrscheinlich auch für Remote-Teams Formate, wo die sich einfach auch mal vor Ort treffen und irgendwie Teambildungsmaßnahme, was weiß ich, machen. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Und das andere, habt ihr Formate, die dann auch vielleicht einfach vor Ort in Hamburg nur in Präsenz stattfinden und nicht eben remote sind oder hybrid, wo man noch die Teilnehmer von extern und aus anderen Ländern zuschaltet, sondern wo ihr sagt, das sind wirklich Formate, die sind einfach für Begegnung im Raum geschaffen. Und da gibt es dann, keine Ahnung, die und jene Formate, die sind einfach immer irgendwie vor Ort.
Es gibt Formate, die sind immer nur vor Ort. Und zwar zum Beispiel unser Standortabend, der ist nicht hybrid. Da kann man hinkommen, da kann man miteinander Zeit verbringen. In anderen Standorten gibt es das auch. Wir haben einmal im Jahr das ITEME Sommerfest, wo alle eingeladen sind mit Familien und Kindern.
Ja.
Das ist auch nicht hybrid, sondern rein vor Ort.
Ja.
Niemand ist gezwungen zu kommen, aber wir haben letztes Jahr eine ganze Menge Menschen zusammengesammelt, die Spaß daran hatten, sich im Ruhrpott zu treffen, weil da auch unsere Hauptfiliale ist.
Ah, okay.
Und da sind viele, viele von meinen Kollegen hingefahren, inklusive mir und meiner Familie. Und das ist wie ein großes Familientreffen.
Ja, schön. Und diese Vorortabende, Standortabende, also wie ist das aufgestellt? Ist das einfach, gibt es da eine Struktur für oder einen Impuls, der am Anfang steht? Oder ist das einfach nur, wir sind da und es gibt Spiele, Möglichkeiten im Raum, sich zu beschäftigen und einfach miteinander auszutauschen, vielleicht zu essen oder wie ist das gestaltet, ein Zimmer?
Wir haben unterschiedliche Dinge ausprobiert. Wir haben Spieleabende schon gemacht. Das ist nicht für jedermann was. Für mich selber persönlich auch nicht unbedingt.
Okay.
Essen ist immer gut, ja.
Ja, ja.
Nur essen gehen ist langweilig und Pizza bestellen ist auch langweilig. Und glücklicherweise ist Jesse ein hervorragender Koch. Und dementsprechend versuchen wir oft zusammen einfach zu kochen.
Ah, cool.
Oftmals macht Jesse einen Vorschlag und viele Leute helfen ihm, aber in der Regel kocht Jesse. Auch wenn wir unsere Welcome Days haben, kocht Jesse. Das ist viel, viel Arbeit für ihn. Mittlerweile macht er das auch nicht mehr ganz alleine, sondern hat seine Helferlein. Aber das kommt viel mehr von Herzen. Wenn wir beispielsweise auch Kunden einladen zu uns ins Büro, dann gehen wir auch nicht essen, sondern Jesse kocht was. Das hat eine ganz andere ein ganz anderes Flair, ne?
Ja, das ist ja auch so ein Kulturding. Also ich kenne das von Italienern, Südeuropäern, wo gemeinsam kochen und essen einfach so ein Gemeinschaftsgefühl ist, ne? Also ganz viel auch in Geschäftsbeziehungen, das eine Rolle spielt zum Beispiel. Deswegen finde ich das interessant, dass ihr das auch so entdeckt habt. Und spannend, ne? Also ich glaube, das verbindet tatsächlich einfach sehr.
Ja, wir haben auch beispielsweise zu Weihnachten den Leuten, also unseren Kunden, nicht großartig was geschenkt oder so, sondern wir haben den Kekse gebacken und haben dann die Kekse verschickt. Da kann sich auch keiner hinterher irgendwie ein Problem mit einhandeln, weil compliance-technisch ist ja in vielen Unternehmen ein Problem, wenn man ein Geschenk bekommt vom Lieferanten. Ein paar selbstgebackene Kekse, die verstoßen nicht gegen Richtlinien, kommen von Herzen und werden gerne angenommen.
Ja, ach spannend, cool. Genau, und das andere war noch, für so Remote-Teams, was Teambildung, also habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie eingeplant, dass die zumindest sich regelmäßig einfach auch face-to-face treffen?
Genau, es gibt Team-Events, spätestens alle 3 Monate trifft sich so ein Team. Bei manchen Kunden haben wir mehr als ein Team laufen, dann kommen die halt alle zusammen und treffen sich an einem Standort ihrer Wahl. Das kann Hamburg sein, muss es nicht.
Ja.
Haben wir auch schon in Bonn gemacht oder in Leipzig oder in Lünen. Also sehr unterschiedlich. Und dann müssen auch nicht immer die gleichen Personen die Reise antreten, sondern wenn man ein bisschen die unterschiedlichen Standorte bespielt, dann ist das sehr ausgewogen und fair. Und in diesen Standorttagen arbeitet man halt zusammen vor Ort in einem Raum und verlebt die Abende miteinander. Das ist dann sehr unterschiedlich von Team zu Team, wie das gelebt wird. Manche haben da ihre Rituale entwickelt, wie man standortbezogen dort miteinander Zeit verbringt. Ist aber sehr wichtig, also sich von Zeit zu Zeit treffen. Wir machen das ja auch mit Kunden. Wir laden zu diesen Team-Events manchmal Kunden mit ein, die mit diesen Teams ja auch zusammenarbeiten die ganze Zeit, damit auch die vor Ort Termine mit ihren Teammitgliedern haben.
Ja,
von manchen Kunden wird das sehr dankbar angenommen. Wir haben einen Kunden in Frankfurt, da fahren wir auch wahnsinnig gerne hin und verbringen mit denen Zeit und die kommen auch wahnsinnig gerne zu uns und verbringen Zeit mit uns vor Ort, manchmal auch in Hamburg. Das macht richtig Spaß und dann wächst man auch zusammen. Bei den Nicht-Remote-Teams ist das teilweise übrigens auch so, dass die Kunden zu uns ins Büro kommen, weil sie dann mal aus dem Alltagstrott rauskommen. Und das Telefon auf einmal nicht mehr klingelt. Ja, heutzutage hat zwar jeder ein Handy, aber sinngemäß ist es so, wenn man unterwegs geht, dann geht man halt nicht so enthusiastisch ran, als wenn man im eigenen Büro sitzt.
Ja.
Man ist halt einfach mal raus und dann hat man viel mehr Zeit, sich mit den projektrelevanten Themen auseinanderzusetzen und sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Also das funktioniert ganz gut, ob remote oder nicht remote.
Ja. Genau, dann würde ich vielleicht so, wir sind da schon gut in der Zeit, so nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie auch durch das 4+1 Modell bei euch Lern- und Wissenstransfer so im Unternehmen stattfindet. Also du hast ein bisschen schon was angeteasert, dass ihr diesen Vortragsformat habt, wo man einfach sich gegenseitig Dinge vorstellt, wo man gerade lernt. Und du hast so ein bisschen was genannt, das würde ich jetzt mit Reverse Mentoring übersetzen, also dass die jüngere Generation den liebevoll gemeinten alten Hasen spannende Dinge beibringt. Was habt ihr da so für Formate und genau, wie findet sowas statt? Nutzt ihr vielleicht auch irgendwie andere Dinge, wo ihr das nochmal fördert, sage ich mal, diesen Wissenstransfer auch teamübergreifend irgendwie und das voneinander lernen, genau.
Das steht und fällt so ein bisschen mit den einzelnen Personen. Mhm. Wir haben ein paar, die ganz gerne nur Autodidakt unterwegs sind. Mhm. Dann Wissensaustausch hinzubekommen, ist ein bisschen schwierig, erfordert Disziplin, klappt nicht immer gut. Dann haben wir andere Formate, wo man als Team zusammenarbeitet, wo man versucht, als Team zusammenzuwachsen. Das funktioniert sehr gut. Allerdings entstehen aus dieser Zusammenarbeit oftmals zwar interne Projekte, also interne auch Artefakte, die man hinterher nutzen kann im Unternehmen. Irgendwas, was wir an Software brauchen. Wir sind ein Softwareentwicklungshaus, warum sollten wir uns da eine Lösung kaufen? Können wir ja selber bauen. Wie zum Beispiel neulich haben wir unser Fuhrparkmanagementsystem selber gebaut.
Ah ja.
Das hat dann ein Team gemacht, das zu dem Zeitpunkt halt die 4+1 Zeit und manchmal auch die projektfreie Zeit genutzt hat, um mir genau sowas zu bauen. Man lernt neue Dinge, man tauscht sich aus, man kommt stärker an Fachlichkeit, weil ja dort dann auch ein bestimmtes Themengebiet durchdrungen werden muss. Fachlichkeit ist sowieso ein Thema, das total unterschätzt wird.
Ja.
In der Plus-1-Zeit redet man oft von technischen Themen.
Ja.
Manchmal ist es auch genauso wichtig, sich mit wichtigen Themen der Kunden zu beschäftigen, wie zum Beispiel Versicherungsmathematik. Oder ich muss mich mit versicherungsfachlichen Begriffen auseinandersetzen.
Ja.
Das macht zwar manchmal keinen Spaß, aber dann verstehe ich den Kunden besser.
Ja.
Und ich kann seine Sprache sprechen. Und
ja.
Leider auch dort ist der Austausch mir immer noch nicht stark genug. Also da, wir haben sicherlich eine Menge Leute, die sich seit Jahren mit Banken und Versicherungen auseinandersetzen. Wenn man aber die fragt, hey, erzähl doch mal, was für Fachlichkeit ihr hattet in der gesamten Zeit, dann heißt es, ich habe hier nur ein Backend gebaut, Fachlichkeit interessiert mich nicht so doll. Das ist schade. Dann gibt es aber auch wieder andere Kollegen, die sind so wahnsinnig drin in der Materie und dementsprechend, die können auch anderen Kollegen sehr gut beibringen, was denn Fachlichkeit für den jeweiligen Branchenbezug bedeutet. Also wir haben technische Themen, wir haben Fachlichkeit, wir haben Teamzusammengehörigkeit. Wir referieren über technische und nicht technische Themen, wir referieren über Projektthemen, damit einfach auch mal das Verständnis wächst, was machen wir denn überhaupt bei eThemis gerade?
Ja.
Ich würde behaupten, dass wenn wir das nicht tun würden, würden viele Leute, die sich so ein bisschen einigeln in ihrem Projekt, gar nicht mitbekommen, was eThemis eigentlich so macht.
Genau,
und das wäre traurig. Das Gleiche gilt übrigens auch für Marketing, Vertrieb, Buchhaltung, HR. Wenn die kein Gefühl dafür haben, was eThemis macht, dann können sie es nicht richtig verkaufen und nicht richtig leben und auch nicht richtig vermarkten. Und da versuchen wir natürlich auch einen Austausch hinzubekommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da haben wir auch noch Raum nach oben.
Ja, ja.
Das funktioniert schon deutlich besser als vor ein paar Jahren, aber es ist immer noch verbesserungswürdig.
Ja, aber das hat ja nicht allein. Also das, das haben alle Unternehmen, wo man einfach klassisch oft in Abteilungen und Strukturen arbeitet und dann entstehen halt Silos und da ist dann immer schwer, das aufzubrechen und Informationen da hin und her zu transferieren. Also das ist für viele eine Herausforderung, für alle eigentlich. Ja.
Wir haben es mal teilweise versucht, auch den Vertrieb und das Marketing in unser Vortragsformat mit einzuarbeiten. Hat das Marketing mal berichtet, was die gerade so machen. Das ist ja auch spannend für die Mitarbeiter.
Ja.
Und der Vertrieb hört mal, was wir eigentlich in den Projekten so machen und stappt ein paar Begrifflichkeiten auf und kann dementsprechend mit den Kunden auch viel besser interagieren.
Ja.
Im besten Falle wäre es tatsächlich so, dass die gerade die Vertriebsmitarbeiter genau wüssten, was wir da tun und auch technisch ein Grundverständnis haben. Ich bin ehrlich, ich mache jetzt seit 3 Jahren nicht wirklich Softwareentwicklung mehr. Und ich maße mir auch nicht mehr an, alles zu wissen. Und selbst in den Vertriebsterminen sage ich sehr oft, tut mir leid, Da muss ich an meine Kollegen weitergeben. Und in der Regel kommt dann auch jemand mit, der die Fragen besser beantworten kann als ich. Das ist auch gut so, ne? Wir haben also einen regen Austausch, was Informationen angeht, aber er könnte noch deutlich intensiver sein über Abteilungsgrenzen hinweg.
Ja, ja, ja. Aber das ist ganz spannend, jetzt hast du einen Punkt angesprochen, da muss ich dann doch nochmal rein. Wie ist das für dich, dass du deine Rolle so gewandelt hast, dass du gar nicht mehr in deinem Thema, wo du ursprünglich herkommst, Softwareentwicklung, drinne bist? Schaffst du dir da immer noch Räume trotzdem reinzuschnuppern oder dann tatsächlich auch dich nochmal so ein bisschen auf die Entwicklerebene mitzubegeben? Oder ist das für dich einfach auch jetzt in Ordnung, weil es einfach anders ist und du gerne das, was du jetzt machst, mit vollem Herzen lebst?
Ich habe meine Energie früher herausgezogen, dass man gute Arbeit gemacht hat im Projekt, gelobt worden ist dafür, dass man gute Arbeit gemacht hat. Ich fand es spannend, immer wieder neue Sachen anzugucken. Bin auch damals zu Itemis gekommen aufgrund von Technologie. Itemis war zu dem Zeitpunkt, ist heute immer noch Vorreiter für ein bestimmtes Technologiefeld.
Ja.
Ich würde behaupten, da sind wir sogar europaweit, wenn nicht sogar weltweit Vorreiter. Das ist einer der Gründe, warum ich zu Itemis gekommen bin.
Ja.
Heute mache ich davon gar nichts mehr.
Spannend.
Und ich habe selbst das Themengebiet gewechselt. Es gibt das Themengebiet noch bei Itemis, aber es wird von jemandem anders verantwortet. Das liegt aber auch nicht daran, dass ich dafür vielleicht nicht der Richtige gewesen wäre, sondern weil um mich drumherum eine ganz andere Welt entstanden ist. Ich komme ja aus Norddeutschland und in Norddeutschland war das Thema, für das ich immer gebrannt habe, auf einmal nicht mehr so präsent. Das ist eher so nach Süddeutschland gerutscht. Und dementsprechend hatte ich jetzt die Wahl, entweder ich bin hier jemand, der macht sein Thema weiter und um drumherum machen ganz viele andere Leute etwas anderes. Oder ich gleiche mich an und ich habe Letzteres gemacht und habe dann dieses Wissen, das ich über all die Jahre hinweg entwickelt habe, zwar nicht vergessen und mache das auch immer teilweise noch gerne, dass ich mal zum Kunden fahre und berate, aber es ist nicht mehr so, dass ich tatsächlich Projektmitglied bin irgendwo. Ich glaube, dass ich rund um die Technologie, die ich seit 15 Jahren bei Itemis mitgestaltet habe und mitentwickelt habe, dass ich da immer noch ganz gut Ahnung habe, maße mir aber nicht an, in vielen anderen Themen tiefes technisches Wissen zu haben. Ich lese Dinge mittlerweile auch ganz anders, als ich es früher gemacht habe. Heutzutage lese ich lese viel, auch viel über Technologie, aber mich interessieren die Details nicht so sehr, sondern das große Ganze, um auch mitreden zu können, um verstehen zu können, wo sind Sorgen, wo sind Probleme, warum will man verschiedene Dinge nicht tun, was könnte die richtige Entscheidung für einen Kunden sein. Für die Details habe ich dann Mitarbeiter dabei, die das viel besser können als ich. Jetzt hast du gefragt, ob das für mich so okay ist. Eine Zeit lang war es nicht okay. Ich habe eine Zeit lang damit echt ein Problem gehabt, weil ich mich gar nicht mehr damit beschäftigen konnte, was ich gern gemacht habe. Habe aber dann gelernt, dass ich meine Energie woanders rausziehen muss. Heutzutage ziehe ich meine Energie daraus, dass der Laden läuft. Ich ziehe meine Energie daraus, dass meine Mitarbeiter froh sind und glücklich und gerne im Projekt arbeiten. Ich ziehe meine Energie daraus, dass wir erfolgreich sind beim Kunden, dass wir erfolgreich sind, neue Leute für uns zu begeistern, eine gute Arbeitgebermarke aufzubauen. Ich ziehe meine Energie daraus, dass Leute zu mir sagen, da hat sich eine Menge zum Positiven entwickelt. Ich bin gerne hier, auch nach all den Jahren immer noch. Und ja, es haben sich halt viele Dinge gewandelt. Heutzutage rede ich viel und mache Excel. Ich habe früher mal gedacht, ja, am Ende machst du Excel. Das ist leider für jeden irgendwann mal die Realität.
Und, ja, als Führungskraft kommt man nicht drum herum um Excel.
Ja, irgendwann geht es halt um Zahlen und so, da ist halt Excel oft das Mittel der Wahl. Auch wenn ich als Informatiker immer noch sage, nee, nee, da muss es doch was Besseres geben, aber es ist einfach sehr praktisch.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich mache das gerne, was ich heute mache, auch wenn ich manchmal sage, es ist sehr anstrengend, es ist anders anstrengend als im Projekt.
Ja.
Ich glaube, jedem, der im Projekt arbeitet und tieftechnische Dinge macht, dass das sehr, sehr anstrengend ist und dass die Leute abends total ausgebrannt sind.
Ja.
Ich habe früher auch immer Kopfschmerzen gehabt nach so einem Tag und habe das geliebt, dass man so ausgebrannt aus der Arbeit rausgeht. Also nicht falsch verstehen, das ist nicht negativ.
Ja, ja.
Das heißt, man hat sich richtig ausgepowert.
Man hat was gemacht, ne? Also man hat einfach gespürt, dass man produktiv Dinge gemacht
genau.
hat.
Genau. Ja. Und wenn ich abends nach Hause komme, sind meine Wörter alle. Dann mag ich nicht mehr reden.
Ja.
Das ist natürlich für meine Frau sehr anstrengend, dass ich nicht mehr reden mag, aber es ist tatsächlich so.
Ja,
und
ja, das
trotzdem gehe ich auch abends um 10 noch ans Telefon, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es will, wenn mich jemand anruft und irgendein Problem hat, dann bin ich halt da. Weil ich verstehe das halt genauso wie unsere Gründer als unser Laden. Also ich möchte das so behandeln, als wäre es meins, auch wenn es das nicht ist. Und dementsprechend brenne ich da genauso dafür wie unsere Gründer, denen der Laden gehört.
Mhm.
Und die erlauben mir das auch, so zu agieren. Natürlich alles unter bestimmten Grenzen. Aber man darf halt sich frei entwickeln, man darf mitgestalten, darf in meinem Bereich viele Dinge selbst entscheiden.
Mhm.
Das macht wahnsinnig viel Spaß.
Mhm.
Und es macht auch wahnsinnig viel Spaß zu sehen, dass es funktioniert.
Mhm.
Und natürlich hat man dann auch mal Situationen, wo es hart ist. Und dann ziehe ich meine Energie daraus, dass ich merke, dass meine Kollegen dazu, also ihren Beitrag leisten und dafür die Firma brennen. Und manchmal ist auch nicht alles toll. Und dann muss man halt zusammen mal den Hintern zusammenkneifen und da jetzt durch. Und das machen meine Kollegen und Kolleginnen mit. Das ist halt so ein Wir-Gefühl, das entstanden ist. Und ich habe ja immer wieder zu dir gesagt, ich verstehe meinen Job eher so als Hausmeisterei.
Ja, genau. Das ist ein schöner Begriff. Hausmeisterei, das finde ich toll.
Hausmeisterei bedeutet, den Laden irgendwie am Laufen zu halten.
Ja.
Dass wenn irgendwo eine Birne durchbrennt, dann rennt man halt dahin und macht das.
Ja.
Völlig egal, ob man jetzt vielleicht eine teure Ressource ist im Laden, sondern man muss ein Gefühl dafür entwickeln, was bewirkt das, dass ich das jetzt mache. Und wenn das ein positives Gefühl entwickelt für eine Menschenmenge, die mit diesem Problem selbst nicht klargekommen ist, diese Glühbirne steht natürlich nur stellvertretend für ein anderes Problem, dann mache ich das, auch wenn ich das nicht gerne tue. Aber ich mache das dann, weil man hinterher daraus wieder Energie ziehen kann und viele andere ein gutes Gefühl entwickeln. Wir haben weniger Fluktuation, die Leute arbeiten gerne, die arbeiten gerne mit uns, verbringen auch gerne in ihrer Freizeit Zeit mit Ethemikern. Das ist das, was man am Ende haben will. Und dann kriegt man Stabilität in den Laden und auch Freude.
Ja. Boah, was für ein schönes Schlusswort das jetzt schon so war. Aber ich stelle natürlich immer noch die letzte Frage beim Interview. Was können denn vielleicht andere Mittelständler von euch lernen? Also vielleicht speziell auch andere Dienstleistungsunternehmen, ne, die viel mit Kunden zusammenarbeiten. Hast du da vielleicht irgendwie Tipps oder genau Dinge, wo du sagst, das würdest du gerne noch so am Ende mit auf den Weg geben?
Ja, sehr gerne. Man sollte den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin in den Fokus des Unternehmens rücken. Das ist die wichtigste Ressource und das wichtigste Gut in der Firma. Geht es den Mitarbeitern nicht gut, geht es der Firma nicht gut. Und natürlich nicht über alles, ja, nicht falsch verstehen, aber das ist schon das wichtigste Element. Das bedeutet, Mitarbeiter nicht verärgern, Mitarbeiter gut behandeln, im Sinne von sie nicht ins Büro zwingen, wenn sie nicht wollen, sie nicht zu Dingen zwingen, die sie nicht wollen. Ein attraktiver Arbeitgeber sein bedeutet keine imperative Führung, kein Micromanagement, das wollen intelligente Menschen nicht. Wenn man jetzt beispielsweise in einem Unternehmen unterwegs ist, wo es darum geht, dass man Dinge einfach nur abarbeitet, mag das sein, dass das alles so funktioniert. Aber wenn man in einem Dienstleistungssektor unterwegs ist, wo man es mit hochintelligenten Menschen zu tun hat, dann um Gottes Willen den Leuten nicht sagen, was sie tun sollen, sondern gucken, was sie mir sagen, was ich tun soll. Also letztendlich haben das schon viele bekannte Leute gesagt, die erfolgreiche Unternehmen führen. Aber es ist immer wieder wichtig, und das hört man heute so oft, dass Firmen sich wieder dahin entwickeln, imperativ zu führen, Micromanagement zu machen, den Leuten genau zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben.
Durch die Krise auch angeblich, ne? Irgendwie so mitbestimmt, die wir aktuell
ganz
haben.
Ganz schrecklich. Und da finde ich es immer schön, unser Vorstandsvorsitzender hat sich hingestellt und hat gesagt, ab heute wird niemand mehr von uns gezwungen, ins Büro zu kommen. Punkt. Und das werde ich auch nicht wieder zurücknehmen. Und dazu stehen wir ja nach wie vor. Und wir haben auch schon Projekte abgelehnt, wo der Kunde gesagt hat, das geht hier nur vor Ort. Und wenn man halt jemanden hat an der Führung eines Unternehmens, der das eigene auch, also diese eigenen Werte auch so lebt, und das ist nicht bei allen Unternehmen so, oder? Muss ich auch ein bisschen Partei ergreifen für unsere Vorstände. Die haben das Unternehmen gegründet, nicht aus dem Gesichtspunkt Geld zu verdienen, sondern weil sie Spaß haben wollten, mit anderen Leuten zusammen etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Mhm. Und weil sie selber schon mal woanders enttäuscht worden sind. Mhm. Und deshalb leben die heute nach wie vor, auch nach über 20 Jahren Firmenhistorie, das genauso wie am ersten Tag. Natürlich hat sich der ein oder andere ein bisschen verändert, das ist auch völlig normal. Es sind andere Vorstände dazugekommen, die andere Werte haben, muss aber auch, weil ein Unternehmen muss sich ja weiterentwickeln. Mhm. Um das jetzt zurückzumünzen auf das, was kann man anderen Mittelständlern mitgeben. Mhm. Wenn die Firmenführung die Werte nicht lebt, die man den Mitarbeitern mitgeben möchte, dann kann das nur in die Hose gehen.
Ja.
Und in der gesamten Führungsriege darf das auch nicht passieren, dass jemand diese Werte nicht lebt. Und wenn alle an einem Strang ziehen und alle diese Werte leben, dann wird das auch was. Das ist jetzt kein Garant dafür, dass man wirtschaftlich erfolgreich wird, bin ich ganz ehrlich. Ja? Mhm. Aber zumindest kriegt man einen stabilen Laden hin, der menschlich gut funktioniert und auch organisatorisch gut funktioniert.
Ja.
Und trotzdem heißt es immer wieder, wenn man mal sieht, dass irgendwas nicht gut läuft, sage ich immer, es ist charmantes Chaos. Ja? Auch das darf man erlauben. Das muss auch existieren in so einer Unternehmung. Weil wenn man den Leuten den Freiraum nicht gibt, auch mal chaotisch zu sein, dann ist es langweilig.
Ja.
Und manchmal lächelt man dann auch, wenn irgendwas schiefgegangen ist und denkt sich, ach ja, der wieder, das passiert halt. Ne? Das ist halt nur menschlich. Also Menschlichkeit ist auch halt wichtig.
Ja.
Um es zusammenzufassen, der Mensch ist wichtig im Unternehmen, und das müssen alle so leben, bis hoch zur Führungsetage.
Genau. Vorleben hast du auch noch gesagt. Und das Letzte, das habe ich vergessen, was war das? Gerade eben noch. Hilf mir. Also Führung soll das Vorleben, sich entsprechend verhalten, den Menschen im Mittelpunkt stehen. Und das Dritte, was hast du da gerade gesagt? Hilf mir nochmal. Das Letzte.
Ich weiß es gerade auch nicht mehr.
Das muss ich nochmal. Genau, da müssen wir nochmal zurückspulen sozusagen. Aber gut, ich schreibe mir noch einen Blogbeitrag dazu und dann tue ich das nochmal ausformulieren als Geschenk, als Giveaway am Ende, was man anderen Führungskräften an Dienstleistungsunternehmen mit auf den Weg gibt. Trotzdem vielen, vielen Dank. Also super inspirierende Worte von dir, auch nochmal so am Ende Botschaften, die mir richtig unter die Haut gegangen sind, fand ich richtig toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Geschichte von euch, für den Einblick in die Themis. Ich habe auch wieder super viel gelernt. Und dann Dankeschön einfach fürs Gespräch und ich wünsche euch alles Gute. Ich bin unheimlich gespannt, was ihr da noch so auf die Beine stellt. Ist super interessant. Danke dir, Holger.
Ja, vielen Dank, Miriam. Hat Spaß gemacht.
Cool. Danke. Ciao.
Ciao, ciao.